Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds. Jo, hallo zusammen und willkommen zu der vierten Folge von Nerdcast und der dritten Folge von unserem epischen Judas Priest Podcast, wo wir in vier verschiedene Teile haben müssen teilen, weil sich herausgestellt hat, dass wir da so viel Material haben und auch gemerkt haben, dass ja schließlich Priests auch so viel Platz dürfen beanspruchen. Und wo wir beschlossen haben, dass wir Priest als nächstes Thema haben, hat der Bäumli mir gesagt, lass mal, Schweizer Zeitzeugen zu Priest wären Krokus. Weil Krokus 82 auf der Screaming Tour Support gemacht haben, plus 86 auf der Fuel for Life Tour ebenfalls. Und zwar sind es 82 7 Gigs gewesen und 86 17 Gigs, wie wir dann herausgefunden haben. So, und dann ist der nächste Schritt gewesen, wie kontaktieren wir die? Und der Max Dorace wohnt ja in der Region hier von Basel und ihn habe ich angeschrieben auf Facebook. Chris von Rohr ebenfalls auf Facebook, wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten. Beide haben sehr schnell reagiert und Bereitschaft signalisiert, was super cool war. So. Der Storace hat gesagt, das sei super, dass wir das machen und hat gefunden, wir müssen dann einfach abmachen, wenn wir miteinander schwätzen. Der Chris von Rohr hat gesagt, ich soll ihm die Fragen schicken, er will die Soundfiles zurückschicken. Und dann haben wir gewusst, die übrigen drei, die 82 dabei waren, Freddy Steady, Mark Cole und der Fernando von Ab, probieren wir auch noch zu erreichen. Der Freddy Steady habe ich dann auch auf Facebook angeschrieben, der hat sich auch zurückgemeldet und dann haben die zwei, die noch gefehlt haben, Kolo und von Ab, haben dann noch gefehlt. Und ein von diesen drei, mit denen ich dann schon Kontakt hatte, hat mir dann die Privatnummer vom Kolo und vom von Ab gegeben. Und ich habe hoch und heilig müssen versprechen, dass ich nicht sage, wer es ist. Also ich kann nicht raten, wer von den drei als es gesehen ist. Auf jeden Fall, von denen habe ich wochenlang nichts mehr gehört. In der letzten Woche, bevor wir dann den Podcast aufgenommen haben, zu Priest, habe ich gesagt, jetzt muss ich nochmal Gas geben. Und am gleichen Tag sozusagen haben sich dann, nachdem ich nochmal ein SMS geschickt habe, davon ab und der Cola auch zurückgemeldet. Und komplett ist die ganze Geschichte. Also, Achterbahn von den Gefühlen, aber am Schluss haben wir es komplett gehabt und sind natürlich mega happy gewesen, dass wir die so in dieser Komplettheit angekriegt haben. Und so sind wir jetzt hier, Bäumli und ich, machen die Folge diesmal zu zweit, weil wir das Ganze hier so angerissen und durchgezogen haben und die anderen zwei sind dann auf jeden Fall nächstes Mal wieder dabei. So, und da sind wir, Allschwil, 9:30 am Morgen, aber wir sind natürlich trotzdem schon im kompletten Rock'n'Roll-Mood, weil jetzt geht's ja an die Statements.
Genau, und etwas hast du jetzt ein bisschen unterschlagen, denn wir sind so im Rock'n'Roll-Modus am Morgen um 9:30 in Allschwil, dass wir beide schon ein gut gefülltes Glas Whisky vor uns stehen haben, um ein bisschen in den Mood reinzukommen für die Folge. Und vielleicht ist es ja für euch da draussen auch spannend, zu erfahren, was ist denn überhaupt unser Bezug zu Krokus, den wir haben. Und da würde ich jetzt gerade mal schnell anfangen. Ich habe als 9- oder 10-Jähriger, glaube ich, gefühlt etwa 4 Bands kennt überhaupt. AC/DC, Judas Priest, Rainbow habe ich schon mal gehört und Kiss. Und aus irgendeinem Grund stolpere ich über das Album Metal Rendezvous 1980. Ich bin komplett begeistert von diesem Album und als ich dann herausgefunden habe, dass das eine Schweizer Band ist, da bin ich ja komplett durchgedrückt. Gut, also, im gleichen Jahr bin ich dann noch Krokus live schauen in Lörrach, in der Stadthalle ist das, glaube ich, 1980. Ich bin sogar ein Fanclub-Mitglied in ganz jungen Jahren und habe das wirklich grossartig gefunden. Nach Headhunter hat mein Interesse ein bisschen nachgelassen und ich habe mich auch ein bisschen anderen Musikrichtungen zugewendet im Metal und im Hardrock. Aber trotzdem habe ich es weiterhin verfolgt, es hat mich interessiert, natürlich, weil es auch eine Schweizer Band ist. Es hat in den Folgejahren dann auch einzelne Situationen gegeben, wo ich auf einmal mit jemandem von Krokus zusammen auf der Bühne stand. Das sind aber immer auch Jams gewesen, zum Beispiel einmal mit Fernando von Ab in Pratteln an einem Event. Oder auch mit Freddy Steady auf einer Blues Cruise auf dem Mittelmeer. Also, mein Fazit. Wir müssen und dürfen unbedingt stolz sein auf die Band, auf Krokus. Denn was die vor allem Anfang bis Mitte 80er Jahre, was die erreicht haben, im Ausland, vor allem in den USA, das ist ja wirklich sagenhaft. Und hat auch vielen anderen Bands Türli und Türli geöffnet, aus der Schweiz rauszukommen. So viel mal von mir, aber mich würde natürlich jetzt interessieren, Fran, was ist denn deine Beziehung zu Krokus? Erzähl mal.
Ja, also mein erster Krokus-Moment war, es hat eine Sendung im Schweizer Fernsehen, die geheissen hat «It's only Rock'n'Roll». Und der Christoph Schwegler hat die Sendung präsentiert. Und das muss irgendwann 1980 sein, direkt, wo Metal Rendezvous gerade draussen war. Es ist ein AC-Clip gekommen, «If You Want Blood». Und in der gleichen Sendung ist «Backseat Rock'n'Roll» das Video von Krokus. Und ich war instantly hooked gewesen. Und natürlich auch nicht so richtig fassen können, dass es Schweizer sind. Und dann Metal Rendezvous gekauft und auch fasziniert gesehen ab dem Cover und so weiter und so fort. Ungefähr 10, 11, 12 Jahre später hatte ich eine ACDC-Coverband, wo wir ausschließlich Bon Scott-Stoff gespielt haben, wo ich Sänger gesehen bin. Und der Fonro hat uns schon mal angerufen, weil er irgendetwas auf DRS3 gehört hat und so mega Support signalisiert hat. Und dann nachher bin ich irgendwie an seine Nummer gekommen und er hat gesagt, ja, kannst du mir anrufen. Und dann haben wir irgendwie in irgendeiner Telefonkabine am Eschenplatz, irgendwie um 12 Uhr Nacht, haben wir irgendwie anderthalb Stunden über Studios und überhaupt Rock'n'Roll philosophiert und so. Und das war mega cool gewesen. Ich habe völlig ins Herz geschlossen. Hat sein Buch total geliebt, Hunde wollte ewig rocken, hat das irgendwie ein unglaubliches Buch gefunden. Nachher, irgendwie ein halbes Jahr später, haben wir einen Gig gehabt in Liestl im Palazzo. Und haben zwei Sets gespielt und in der Pause sagt plötzlich jemand, hey, hast du gewusst, dass das Storace im Publikum ist? Dann so, boah, den müssen wir ja unbedingt auf die Bühne holen. Und dann irgendwie haben wir das von der Bühne aus geschafft. Natürlich dann mit Unterstützung vom Publikum, wo ihn auch skandiert hat und gefordert hat. Und er ist dann hochgekommen und wir haben irgendeinen Blues-Jam gemacht. Und sonst natürlich unglaublich ein Erlebnis gewesen. Und dann noch, vielleicht noch mal 10 Jahre später, ist ein sehr guter Freund von mir, dem seine Eltern haben in Oberwil gewohnt und sage dem Freund von mir, dass sie einen Nachbarn hätten, der auch Musik machen würde. Das ist absolut legendär, das Statement von seiner Mutter, die sagt, ja, mein Nachbar, der hat gesagt, er hat gerne Musik gemacht. Und wir sind natürlich darauf gekommen, dass das der Storace ist. So, das ist so, sind so meine Krokus-Punkte. Live habe ich sie gesehen als Support von AC im Wankdorf. Muss irgendwann, also jedenfalls Black Eyes Tour, vermutlich 2010, so etwas wird das gesehen sein. Ist ziemlich cool gewesen, aber ziemlich weit weg und irgendwie wahnsinnig schnell vorbeigegangen. So.
Und genau wegen so Geschichten, wie du jetzt erzählt hast, liebe ich unseren Podcast. Und wir sind, wie gesagt, natürlich sehr stolz, dass wir es geschafft haben, alle fünf von der 82er Besetzung von Krokus dürfen befragen zu den Geschehnissen von damals und an was sie sich noch mögen erinnern. Und wie vorher erzählt, ist es ja so, dass wir während unserer Zeit als Musiker fast alle von Krokus mal kennengelernt haben oder sogar mit ihnen auf einer Bühne gestanden sind. Das ist natürlich eine super Sache, aber es ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte, wenn man als Musiker oder als ausgewiesener Musik-Nerd, wie wir sind, dann die Leute interviewen tut am Telefon für unseren Podcast. Was da rauskommen kann und wie sich der erste Kontakt anfühlen kann, das hören wir jetzt. Und zwar der Fran mit dem Freddy Steady.
Das ist Freddy.
Das ist der Fran. Ciao. Hey, super, dass es klappt. Vielen Dank.
Alles klar für euch?
Ja, 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 außer dass es hier schneit.
Ich bin in Tessin und hier sieht es echt gut aus.
Ehrlich?
10 Grad, und, aber es hat auch Wolken.
Ah, okay, trotzdem, neid, neid.
Ja, im Auto muss man sich etwas gönnen.
Ja, ja, nein, ich mag dir das wirklich gönnen.
Genau so ist es. Wir mögen dir das wirklich sehr gönnen, Freddy. Wir tun uns im Alter ja etwas gönnen, und zwar den Podcast. Und du als Rockstar tust dich im Tessin an der Sonne laben, während wir hier in Basel beim Regen und Schnee frieren. Dankeschön für das. Der nächste, den wir haben dürfen, Interview, war Fernando Fornab. Er tut uns am Anfang gerade mal schnell über Astrologie aufklären und schrottet hier dabei sein Equipment.
Hallo, guten Morgen. Hey, nach dir kann man ja durchstellen, das ist ja wahnsinnig.
Gell, yeah? Das ist ja so, ich bin ein Steinbock.
Aha, okay.
Finde ich gerade, dass ich hier einen Stecker vom Kopfhörer kaputt gemacht habe. Oh, scheiße. Ja gut, für das gibt es Interdiscount.
Ah ja, genau. Dort bei der Kasse, gell, die Körbli.
Genau.
Okay. Dann hätten wir den Werbeblock ja schon bereits hinter uns und wissen auch, wo der Fernando seine Elektronikas einkauft. Der nächste ist der Marco Olo und bei ihm muss man sich dann als Rock'n'Roller zuerst einmal behaupten.
Das ist ja voll Schweizer,
Mann. Ja, gell?
Das ist überhaupt nicht Rock'n'Roll.
Eigentlich müsstest du jeden Anruf verweigern unter diesen Umständen.
Ja gut, also.
Also ich entschuldige mich in aller Form, so pünktlich zu sein.
Okay. Und dann gehen wir weiter zum anderen Marc, zum Marc Storace. Und er macht sich vor allem Anfang an gerade mal Sorgen ums Zeitmanagement. Vom Fran.
Hallo?
Hallo Marc, da ist der Fran.
Sali.
Sali, grossartig, dass es klappt.
Hast du nicht viel Zeit, gell?
Ja, yeah, jetzt habe ich sogar ein bisschen mehr Zeit. Ich bin ja beim Schirlo, weißt du, Unterricht, der Schlagzeug. Aber du bist ja der, der eher im Stress ist als ich, oder?
Mal.
Was für ein super Dude, der Marc Storace. Und wir gehen weiter zum nächsten super Dude. Einer fehlt noch, das ist der Chris von Rohr. Mit ihm hast du nicht telefoniert, sondern ihm hast du die Fragen per WhatsApp geschickt. Und er hat dann per WhatsApp die beantwortet. Und da hören wir den Einstieg und die Begrüßung von Chris von Rohr, der gerade mit einem sehr Chris von Rohr untypischen Statement anfängt.
Hola, hola, man. Also, ich halte mich bewusst auch ein bisschen kurz, zum Teil, weil ich nicht mehr zu sagen habe zu einzelnen Fragen, oder weil ja du auch noch aufeinander und den Marc fragst, dass es nicht einfach zum Monolog wird. He? Okay.
Wow, da haben wir sie also. Alle fünf Grockgüsse vom 82er Line-Up.
Also, das muss man sich schon irgendwie noch mal ein bisschen vergegenwärtigen, wie sich das angefühlt hat nach Metal Rendezvous, wo Hardware 81 rausgekommen ist und dann die ganze New Wave of British Heavy Metal auf uns eingeströmt ist und wir alle die unglaublichen Bands haben verlassen. Dass Krokus da einfach mit drin gewesen sind und nicht irgendwie nur als irgendwie auf dem europäischen Kontinent, sondern in England und Hammersmith Odeon und dann plötzlich Amerika und Support von all diesen Bands. Und wir das immer so mitgekriegt haben, via zum Beispiel Sounds, François Mürner, der mit dem Chris von Rohr Interviews gemacht hat, Telefoninterviews aus Amerika. Oder natürlich der Blick, wo da irgendwelche Home-Stories oder was auch alles, oder eben Tour-Stories gemacht hat. Also mir hat das schon extrem beeindruckt, weil sie sind einfach wie da zur Welt gewesen und das da hat über Solothurn geführt. Irgendwie ist es ein völliges Wunder gewesen. Wie ist das für dich gewesen, Brian?
Also für mich ist das gleich gewesen wie für dich. Ich habe das natürlich sagenhaft gefunden, dass man eine eigene Band, eine Schweizer Band haben, die dort ganz, ganz weit vorne mitschwimmt mit all diesen Mega-Bands, vor allem Anfang 80er Jahre. Und dort versuche ich immer, mich daran zurückerinnern, an die Krokus, eben Anfang 80er Jahre, an die wirklich fantastischen Krokus. Ich muss das einmal ein bisschen trennen von den, sag jetzt mal, Benissimo-Krokus, wo sie dann nachher auch gegeben hat, was eigentlich fast nur noch ein Schweizer Thema war. Aber eben, wie gesagt, sie haben Hammeralben gemacht und es ist eine riesige Legacy, die sie als Schweizer Band für uns alle hinterlassen. Gut, aber jetzt wollen wir mal echt etwas hören von den Krokus-Leuten selber. Du hast den Chris von Rohr gefragt, wie denn das so war überhaupt. Auf ihrem Peak vom Arbeiten können mit Bands wie Judas Priest oder AC/DC live die Bühne dürfen zu teilen.
Wir sind froh, mit diesen zwei Bands, also für mich die geilsten Huren Hardrock oder Metal Bands, die es überhaupt gibt, vielleicht noch Sabbath dazu oder Led Zeppelin. Das ist schon, wer hat das schon können, oder? Also so, jeden oben. Und das ist natürlich eine geile Inspiration gewesen.
Ja, und genau das ist es, was wir eigentlich meinen, wenn wir von einem Wunder reden, dass Krokus dort von Solothurn aus eigentlich hier zur Heavy-Metal-Welt durchschritten haben. Also, dass das eigentlich so der Brennpunkt ist von einer unglaublich interessanten Zeit, wo einfach sozusagen wöchentlich Bands gekommen sind, die noch einen Legendenstatus hatten und behalten haben. Was ich von Freddy Steady wissen wollte, ist, wie sich dann
das Touren zu dieser Zeit, anfangs 80er, unterschieden hat von Tourneen heutzutage? Das ist ja schliesslich 40 Jahre her.
Also weißt du, es ist noch spannend, oder, wenn du natürlich siehst, was wir alles gemacht haben dürfen machen. Oder? Mhm. Weißt du, das hat kein Ende von Film treibt von dir, wenn du irgendwie in einer Bar abgestürzt bist. Oder?
Genau.
Und das hat niemand ein Foto gemacht und niemand hat deine Telefonnummer gehabt. Also, du bist natürlich viel, viel versteckter gewesen. Der natürlich können die schon die Sauer auslassen, oder? Weißt du, also, zu dieser Zeit hat es noch keine AIDS gegeben, also, man hat man so weit weg etwas gehört. Und wenn ich heute schaue, wie die Jungs auf Tournee sind, ja, dort ein Teli und da noch vegan essen. ist einfach der Rock'n'Roll, naja.
Okay, und wir haben aus Rücksichtnahme mal nicht nachgefragt, wer er denn jetzt da genau meint und wer die, naja, Rock'n'Roller könnten sein. Das bleibt sein Geheimnis.
Und dann die Frage an Chris. Wann ist das gesehen, wo du zum ersten Mal überhaupt Priest gehört hast in deinem Leben?
Ja, zum ersten Mal gehört. Das ist, glaube ich, so, wenn ich mich mal erinnere, das Live-Album gesehen. Ja, und dann hat man hier in Solothurn schon mal kurz aufgehorcht, oder? Also sagen, wow, ja, das ist also ziemlich sick, was die Jungs hier abdrücken.
Und Marc, sind da denn eigentlich alle schon Fans gesehen von Priest, bevor er zum ersten Mal mit ihnen auf der Bühne gestanden sind?
Ja, ja. Mal, also wir sind alle schon Priest-Fans gewesen. Also für mich, seit British Steel in 1980 rausgekommen ist, allererste Song, den ich gehört habe von Priest, war vom Stained Class gewesen.
Ja, also noch vor British Steel.
Nein, verschiedene Tracks habe ich so mitbekommen.
Ja, yeah.
So,
ah, okay.
Ich bin erst mit British Steel dann Fan geworden und nachher ist es immer besser geworden.
Das ist genau so. Und von Fernando hast du wissen, Fran, wann hat denn er zum allerersten Mal Priest live gesehen?
Mein erster Auftritt, den ich gesehen habe, war Volkshaus Zürich, ganz aus nächster Nähe. Und dann hat man natürlich nicht gewusst, dass man den mit 82 mit Priest auf Tour geht. Aber wir haben auch vorhin schon LPs austauscht. Ganz am Anfang ist ja das in dem Sinne neu so Heavy Metal gewesen. Nachher ist das immer mit Metalliger geworden.
Marco Olo, für dich das erste Mal?
Also meine erste Begegnung mit Priest war auch das Live-Album, das heißt Unleashed in the East.
Genau.
Das ist irgendwie so 79 rausgekommen. Ja, ein Kassettli mit Kokos auf der einen Seite und mit Alvist und Eis, Jules Fies auf der anderen Seite. Und dann habe ich einfach ein geiles Album gefunden. Und nachher habe ich das Vergnügen gehabt, glaube ich, im gleichen Jahr noch, ich dann in Bern in der Festhalle gespielt vor der DC-DC, ja, dann auf der Highway to Hell Tour. Dort bin ich einfach hin und weggeblasen gewesen von den Judas Priest. Also ich bin ein total AC-DC-Fan gewesen. Und Priest natürlich auch, ja, aber einfach nicht in, ja, sie hat jetzt nicht in die gleiche Schublade da für mich, von der Wichtigkeit her. Und bei der Show war dort in Bern und da muss ich sagen, die hohen Priest, die mir voll verwünscht am Kragen. Und dann habe ich einfach angefangen, das ist für mich der Inbegriff von Rockstars. Der hohen Typen und der Gay, das ist einfach Harmonie und das ist einfach sackgeil, wie die einfach auf das Zeug losgehen. Und einfach die Ego einschlagen.
Absolut.
Und jetzt darf ich mal schnell ein bisschen blöffen, denn bei dem Nägel einschlagen von Priest, da bin ich auch gewesen. In der Festhalle in Bern 1979. Ich mag mich nicht mehr ganz an so viel erinnern wie der Marc, aber ich bin rechts gestanden, hatte Glenn Tipton vor mir gehabt. Ich weiss noch, dass es fast nur grüne Farbe hatte. Irgendwie hat es ausgesehen wie auf dem Unleashed in the East Cover die ganze Zeit. Jetzt in der Erinnerung. Sie haben brutal abgedruckt, das ist so. Und der Rob war dort schon Metal God gewesen.
Und dazu muss man wirklich sagen, du bist zarte 9 Jahre alt gewesen und deine Eltern haben an der Kasse auf dich gewartet, weil sie dich dort abgeliefert haben.
Sogar noch besser. Also sie haben mich begleitet ins Konzert, weil das wäre viel zu peinlich gewesen für mich. Ich bin mit einem bisschen älteren Kollegen gegangen. Sie sind hinten in den Eishalle, haben aber dann nachher trotzdem schauen, was das ist an einem Konzert. Und so kann ich also sagen, meine Eltern, die über 80 sind heutzutage, die haben den Bon Scott noch live gesehen.
Okay, dann ist es natürlich so gewesen, dass im Betrieb von Krokus eine rechte Fluktuation schon früh angefangen hat. Die ist später eher noch extremer geworden. Aber im Fall von Tommy Kiefer, der ja auch Gründungsmitglied war, hat sie auch relativ tragische, oder nicht nur relativ, es hat tragische Gründe gehabt. mit seiner Heroinsucht. Für ihn ist der Mandy Meyer zuerst gekommen. Und dann nachher, kurz vor dieser 82er-Tour, ist der Marc Kohler für den Mandy Meyer gekommen. Und ich wollte ein bisschen reinhören, wie es eigentlich zu dem gekommen ist. Wie ist das damals bei dir? Du bist ja, glaube ich, zuerst Gitarre-Roadie gewesen, oder? Und bist dann irgendwie nachgerückt für den Mandy Meyer, oder?
Ja, etwa so in dem Stil. Also ich war auch noch ein Gitarrenschüler von Fernando. Und habe dort einfach so ein bisschen das ganze Zeug reingesehen. Und das hat mich natürlich bis zu einem gewissen Punkt fasziniert, weil Freddy hat dann noch dort eine Platte, den LP-Vinyl-Store gehabt, sozusagen. Und das war eigentlich sozusagen in der Schulzeit mein zweiter daheim gewesen.
Ja, kenne ich gut.
Und die Herren von den Krakus haben sich immer dort irgendwie getroffen, bevor sie an Gigs gefahren sind und so. Und dann hast du dich dort an diesen News und Stories erlaben und hast gefunden, mal, das ist geil, das ist... Dort würde ich auch mein Ziel führen. Und also irgendwann ist ein bisschen Stromgitarre spielen. Und an einem Punkt hat der Fernando...
Dann hat er dir auch Stunden gegeben?
Also ich bin von ihm, aber irgendwann ist es gestorben. Ja, und dann haben sie dann mit dem Mandy dort die Lieder so gemacht und so, nachdem der Tommy ausgestiegen ist. Und dann ist das auf dieser Hardware-Tour, glaube ich, nicht lang gegangen. Und dann haben sie sich dann dort wieder getrennt. Und hey, ich glaube, im ersten Moment hat man mal gesagt, sie wollen da im Vierer im Quartett weitermachen. Und das haben sie auch. Sie haben ja noch Gigs gehabt in Amerika, im Quartett, mit Fernando Lied und Rhythmus-Gitarre. Und dann an einem Punkt haben sie dann gefunden, ja, es wäre doch mit zwei Gitarren besser. Und dann haben sie sich auch einfach mal ein bisschen umgeschaut. Und irgendwann an einem Punkt hat der Fernando gefunden, du, ich hätte noch einen. Da der Jon Kohler, der mit meiner Frau zusammen in einer Band ist, der wäre einer, der zu uns selber würde passen.
Genau, und der Fernando hat das nicht zu fest pushen, weil er ja die Gitarrenlehrer war und da nicht hat jetzt federführend sein und hat seinen Bandmitgliedern gesagt, ja, wenn ihr mehr wissen über den mag, dann könnt ihr doch einfach mal schauen, was der so auf der Bühne abliefert.
Komischerweise sind dort der Fonrohr und der Ratschi und der Steady, die sind ja jedem von diesen Gigs. Und am zweiten Gig ist der Fonrohr mal zu mir und gesagt, du hättest mal Lust auf einen Jam und so. Und ich gesagt, ja, können wir machen. Ja. Wenn, wo, was? Und ich gesagt, ja, morgen bin ich daheim.
Okay, also beim Fonrohr daheim hat man geprobt?
Ja, also bei den Eltern vom Fonrohr daheim im Keller. Und dann habe ich das, ja, wenn man das so eingefädelt, und dann bin ich dort am nächsten Tag mit meinem 50 Watt Hi-Watt und der Marshall Box und der Les Paul unter dem Arm eingefahren. Und dann war der Steady da gewesen. Und der Fonrohr und ich. Und dann habe ich gesagt, ja, so, ich spüre mal Heatstrokes. Und dann habe ich Heatstrokes angefangen, irgendwie, wo die ganze Band eingesetzt hat. Gut, also spüre mal Bedside Radio. Bedside Radio, same. Und nach etwa 15 Minuten ist die Audition vorbei. Das heisst, du wärst unser neuer Gitarrist. Und dann bin ich natürlich im siebten Himmel gewesen und mit in einer Lehre. Und habe das meinen Eltern müssen auf eine Art beibringen, dass ich jetzt einfach die Lehre schmeiße.
Und wie haben sie reagiert?
Ja, natürlich, nein. Ich komme gar nicht in die Frage original halten. Ja. Und ich bin so das Nesthäkchen. Also, ich habe Geschwister, die zwischen 9 und 16 Jahre älter sind wie ich. Und die haben das eigentlich voll unterstützt. Und gesagt, du lass mir doch einfach mal machen. Und sieht dann, was passiert. Und es hat dann nicht funktioniert, kann er eben die Lehre vielleicht gleich noch fertig machen. Bla, bla, und so weiter und so weiter. Und dementsprechend habe ich dort den Freipass bekommen. Das ist geblieben bis heute und ich habe noch keine Lehre.
Okay, alles klar.
Das ist Ende 81, genau. Und dann 82 ist das losgegangen. Also mit One Ways at a Time haben wir dort angefangen und ist mal, also hat sich zwischen 8 und 10 Daten in England gehabt, Deutschland, Holland, noch ein bisschen Österreich, Italien zurück. Und mein erstes Schweizer Konzert mit Krokus ist im Hallstadion
1982. Okay, und dann vermutlich irgendwann im Frühling 82 müssen wir noch erfahren haben, dass ihr als Support von Priest werdet in Amerika touren. Und Screaming for Vengeance ist Mitte Juli 82 rausgekommen. Und was hat das denn mit euch genau gemacht, als ihr das erfahren habt? Ich meine, vermutlich einerseits Jubeltrubel, aber möglicherweise auch Respekt vor dieser Aufgabe.
Ja, das ist so, soll ich sagen, da haben wir schon also einen gewissen Respekt gehabt vor den taffen Engländern.
Respekt vor den taffen Engländern, aber man hat sich dann schon gefreut, oder? Zusammen auf die Tour können zu gehen.
Meines Erinnerens ist das schon so gewesen, als da auf ihrem Fammer gewesen. Das Publikum, dazumal, ist noch nicht so selektiv gewesen, wie das heute natürlich einfach ist mit den verschiedenen Scharen. Und dementsprechend ist das so eine geile Kombination gewesen, natürlich.
Und ganz ähnlich sieht das auch natürlich immer mit seinem gesunden Selbstvertrauen verbunden, Chris.
Ja, das ist wirklich ein absolutes Knaller-Package gewesen. Das hat einfach irgendwie gepasst. Also, mehr so mehr, der Hardrock aus dem Blues rausgekommen ist, sie einfach mehr die metal-orientierte Band, und das hat einfach gepasst.
Und Marc, wie ist denn das gewesen? Erstes Aufeinandertreffen, live vor Ort?
Judas Priest sind mit Screaming for Vengeance on Tour gsi. Ja, das ist halt immer exciting. Ist eine Ehre gsi, mit Judas Priest auf Bühne zu stehen. Also auf ihrer Bühne zu stehen. Und, das war in Amerika gsi. Und, zuerst mal haben wir dann, herausgefunden, dass die Jungs tatsächlich gute Menschen sind, weißt du, so kumpelhaft. Die haben uns richtig anständig behandelt und wir haben Platz auf der Bühne bekommen, wir haben Sound gehabt, wir haben genug Licht und ich hatte nichts von dem irgendwie so Schikaniererei, die manchmal passiert in dem dreckigen Geschäft. Oder?
Also richtige English Gentlemen.
Ja, genau so.
Nein, es ist ja so, als im 82, man mir erinnern, haben wir natürlich noch mega Respekt gehabt, oder? Also, vor dem, wo wir es das erste Mal getroffen haben, um mitzuspielen. Wir haben schon voran mit Rainbow gespielt gehabt, und hat Nugent, weiss der Kuchen gehabt. Aber das erste Mal Priest getroffen, oder? Sie haben von Anfang an mit uns geredet und haben uns sehr gut behandelt. Vom Anfang an, muss ich sagen, also im 82 Jahr. Genauso also wie im 86,
ist
sehr angenehm
mit Judas
Priest.
Okay. Und dann war es offenbar so, dass die Tour noch so ein bisschen auf Messerschneiden gestanden ist, ob sie überhaupt stattfindet?
Ich weiss noch, als sie damals ein richtiges Problem hatte, irgendwie mit dem Management und Auslösen von der Anlage, es hat effektiv logistische Probleme gehabt, mir nicht mal recht gewusst, ob die Tour starten oder nicht.
Und was muss man sich vorstellen? Welche Grösse von Hallen sind das gewesen?
Ja, genau, so, das sind so 10.000er Hallen gewesen. Und wir sind dann auch am Durchstarten gewesen.
Also Kokos voll am Durchstarten. Siehst du das auch so, Chris?
Genau, das hat einfach passt, oder? Das ist nicht irgendwie so eine Hierarchie gewesen von irgendwie Vorband, Nebenband, Special Guest, Hauptband, so. Sondern, das ist auf Augenhöhe gewesen, weil beide Bands sind in Hochform gewesen. Und gleich ist es für uns natürlich, gerade was präzisen Abdrücken, dass wir doch das eine und andere können lernen. Und das ist einfach gut gewesen. Wir sind voneinander auf jeden Fall so, wenn wir sind immer wieder auf der Seite von der Bühne, während ihrem Set schauen, und haben uns hier einfach antönen von dem ganzen Sound. Das war einfach echt geil gewesen.
Freddy, du siehst es ähnlich.
Die Judas Priest, die waren so einzigartig dann, oder? Wir auf der Bühne sind mit unserem Rumpelrock, oder? Die Leute hatten zwar schon den Blausch gehabt, weil wir halt einfach so ein bisschen einzigartig waren, aber du hast eigentlich keine Chance gehabt gegen eine Band wie die Judas Priest. Die haben dermassen abgedrückt, oder? Das ist wirklich krass gewesen. Ich bin, glaube ich, jedem Gig auf der Seite gewesen, an denen zugeschaut. Ja, es ist damals, ist einfach etwas Spezielles gewesen. Halt auch der HV-Sänger, der sich halt einfach die hohen Leute im Griff gehabt. Das ist echt das, was mir noch so im Kopf übrig bleibt, von der Energie, die die dort transportiert haben, oder? Wir haben dort gut bestanden, aber jetzt rein vom Druck und wie die gespielt haben, weißt, das ist, ja, das ist einfach damals eine andere Liga gewesen, oder?
Und der Marc erzählt uns eine Geschichte, die zeigt, dass das tatsächlich der Anfang war, wo Frauen auch angefangen haben, Metal zu lieben.
Ich weiss noch, meine Frau, heutige Frau, damals Freundin, ist dann auf die Tour gekommen und hat gesagt, jetzt musst du mal schauen, das musst du jetzt mal reinziehen. Ich sagte, ja, aber nein, das hat ich doch gar nicht glücklich gesehen. Und dann ist das wirklich losgegangen mit der Helium dort und dann einfach direkt die Elektrik rein, genau. Und dann hat sie alle reingezogen und sie hat gesagt, du, wir können wieder gehen. Und dann hat sie gesagt, nein, ich will noch schauen. Und am Schluss sind wir täglich, während der Zeit, wo sie da war, hat sie auch Tag einfach gesagt, wie, weil gut, jetzt schaust du das Priest schauen.
Das hat sie voll nicht genommen. Hat sie voll bekehrt, hä?
Ja, ja.
Ah, sehr cool. Und dann haben wir die Band gefragt, ob denn auf dieser Tour auch Freundschaften entstanden sind. Zuerst einmal der Chris.
Ja gut, Freundschaft ist ein grosses Wort, oder? Weil meistens ist man backstage immer wieder einzelne Gespräche und Sachen, die sich ergeben. Für mich war das mit dem Rob Helfert halt gesehen, weil ich als einen extrem witzigen Zeitgenossen empfunden habe. Er hat immer wieder irgendwie eine Story oder etwas auf Lager gehabt. Aber über das raus, also sagen wir jetzt so eine Freundschaft, wie ich mit dem Udo Lindenberg hatte zum Beispiel, ist das nicht. Es war wirklich voll konzentriert auf die Musik und auf die Tour.
Wir haben natürlich nicht so allen gleich viel Kontakt gehabt. Ich weiss, der Bassist ist immer relativ still einfach durchgestanden. Mhm. Der Drummer ist eh so ein bisschen, der Dave Holland ist so ein bisschen auf dem Nebengleis dann schon gefahren bei dieser Band irgendwie. Es hat sich konzentriert auf die zwei Gitarristen und was sich dann 86 wirklich irgendwie klarer herausgestellt hat und so als eindeutig, dass der Glenn Zipfen ist einfach der Chef gewesen, oder?
Okay.
Und zu dem, wo wir wirklich gute, easy Kontakte können haben, das ist der Kenny gewesen. Also mhm. Der hat auch mit uns zusammengehockt, also im gleichen Hotelzimmer und Party gemacht. Mhm. Und der Rob Helfert ist auch sehr umgänglicher gewesen. Mhm. Und der Glenn Tippen ist doch wieder reserviert gewesen. Er ist doch wieder der Chef von der Band. Oder? Aber die Handlung für uns ist immer sehr gut gewesen.
Ja, yeah, und der Marc hat eine sehr schöne Geschichte zum Thema Jung aus der Schweiz und direkt ins kalte Wasser reingeworfen.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich natürlich kein Wort Englisch können, weil ich aus Amerika bin. Ich habe die ersten drei Wochen, glaube ich, immer das gleiche gegessen, wie der, der mitgekocht ist, gegessen hat. Und ich habe gesagt, exactly the same place.
Was nehme ich auch?
Also von meiner Seite hat noch nie ein grosser Austausch stattgefunden, im Gegensatz zu den anderen Herren, die natürlich schon Englisch.
Mhm,
sicher
waren sie dort. Mhm. Ja, und das Thema Rob und seine Homosexualität, das war natürlich schon lange ein offenes Geheimnis, weit bevor er sein grosses Coming-out hatte, Ende 90. Aber mindestens jemand aus dem Lago Krokus war da ziemlich unbehelligt.
Eine Begegnung, die ich hatte, war mit dem Halford. Wir sind Kinogang, Friday the 13th, du warst gerade mit 3D-Brillen, weißt du, damals
so. Jo, ich verrecke.
Kartonbrillen angehabt. Mhm. Und wir sind in den Kino gegangen, mit dem Off gehabt, und der Halford ist auch in den Kino gekommen, ist zwei Reihen hinter mir gesehen. Mhm. Und der hat mich einfach auf anbackern, oder? Am Schluss, die sind doch mit ihm mit dem Taxi ins Hotel gekommen, und so, und gesagt, hey, was geht's da genau bei diesem Typ? Und dann haben wir herausgefunden, dass er ein bisschen vom anderen Ufer ist.
Genau.
Und das ist so ein bisschen, Berührungsgesehen, wo ich natürlich nicht gesagt habe, ui, jetzt aufpassen, oder? Ich habe ein Konzert mit denen.
Und das hat dich tatsächlich überrascht? Also ist das nicht ein absolutes Office-Geheimnis schon gesehen?
Nein, dann noch nicht. Jetzt ist gemerkt, dann machen Witz, oder? Und nachher ist aber dort von der Crew aus, dort ist das nachher auch uns gesagt worden, aber damals ist das nicht so, also zumindest mir nicht bewusst gesehen, oder?
Okay. Hammer Story. Danke vielmals, Freddy, fürs Teilen. Ist denn so, dass die Tour mit Judas Priest eins von deinen musikalischen Highlights gewesen ist? Oder wie würdest du das einschätzen?
Wir waren oft mit Cheap Trick ziemlich viel unterwegs gewesen. Das war auch damals eine Riesenband gewesen. Einfach eine andere Richtung, mehr so ein bisschen das Pop-Rockige rein. Ist auch cool gewesen, aber das hast du nie, weißt, so intensiv erlebt, oder? Ich würde sagen, neben AC/DC ist Judas Priest eigentlich die Band gewesen, wo mir am meisten eingefahren ist, oder? Bei den Priest ist einfach so eben AC/DC-Format. Ich meine, wenn ich DC das erste Mal gehört habe, hat sich mein musikalisches Leben verändert, oder? Und bei den Priest ist das ein bisschen ähnlich gewesen.
Okay, und von Fernando haben wir wissen, sind es denn eigentlich meistens gute Erfahrungen gewesen auf Tour mit so grossen Bands?
Wir haben eigentlich wirklich selten schlechte Erfahrungen gemacht. Man muss sich einfach arrangieren, oder? Wenn man Special Guest ist oder mit einem Package ist, muss man halt einfach wissen, dass im Prinzip der Headliner das Sagen hat. Es gibt dann natürlich schon eine gewisse Rangordnung. Oder auch wie viele Tickets was man verkauft und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich komme jetzt gerade einfach im gleichen Zug in den, als wir eigentlich wirklich endlos mit dem Sammy Hagar und Tour waren. Oder? Mhm. Also monatelang. Wir haben nicht ein einziges Mal einen Soundcheck bekommen.
Nein.
Aber wir haben immer hammermässig getönt. Also gerade die Tour Das weiss ich noch. Da hat uns einfach schlichtweg nie einen Soundcheck gegeben, obwohl das eigentlich kein Problem gestellt.
Okay, und nebst den ganzen High Times auf dieser Tour mit Priest haben sich doch so gewisse Risse auch anfangen verdichten im Gefühl von Krokus nach dem ganzen Raketenstart Anfangs 80.
Ja, also gut, 82 ist natürlich ist schon nicht mal so gelaufen wie mit 80, 81, oder? Mhm. Mit den ganzen Gliederreihen, die wir dann damals hatten. Und Ende 82 bin ich dann nachher ausgestiegen. Bei uns war es halt einfach, dass wir Fehler gemacht haben und nachher einfach weg von der Bildfläche waren. Die anderen haben halt einfach voll durchgezogen, oder?
Ja, ja, klar, das ist ja bestens dokumentiert im Chris im Buch. Die ganze Def Leppard-Geschichte mit den Monitoren und so weiter.
Es ist so, dass die Band, also Krokus, wirklich mit gigantischen Bands auf Tour war. Und das hat sie ja sicher auch ein bisschen beeinflusst. Unser Einfluss können aber auch eventuell zu Spannungen führen. Ist das so, Freddy?
Ja, das ist einer der Gründe, wieso das Krokus nachher irgendwo eigentlich nicht mehr so gegeben hat. Oder? Weil man immer gemeint hat, man muss jetzt musikalisch dort hin, wo die sind. Oder? Das ist eh ein Trugschluss. Du kannst nicht, wenn du auf DC gehst, schauen, sagen, wir wollen jetzt sein wie DC. Mhm. Du kannst zwar hoch hinkommen, aber du hast so viele Faktoren, das wirst du nie erreichen. Das ist bei den Preis genau das Gleiche. In dem Moment, wenn du so ein Produkt hast, wie wir damals mit Krokus, musst du eben Schuster bleibt bei deinen Leistern und musst eben das machen, was eben speziell ist in der Fünfer-Einheit, oder? Also fünf Typen, die da zusammen Musik machen. Und einfach meine, ja, wir müssen auch so werden wie die, das funktioniert nie und nimmer.
Aber die Frage ist, ob ihr das dort im Moment schon so geschnallt habt, oder ob das jetzt eine Einsicht ist, die du jetzt in dem Moment in deinem Alter hast.
Nein, also mir persönlich ist es einfach eingefahren und habe gesagt, yes, es geht. Bis wir dort sind, das geht noch Jahre. Oder was, rein, weißt, technisch, was die gespielt haben, die Kompositionen, die die hatten, die Gesänge und das, was wir gemacht haben. Darum, ich sage immer, wir haben Rumpelrock gemacht. Oder? und das ist ein Riesenunterschied. Wenn du natürlich dort sagst, ja gut, wir müssen auch dort an. Erfolgsmässig, ja, aber nicht musikalisch, das ist einfach eine andere Liga gewesen. Mhm. Die Eigenständigkeit, das ist das Wichtigste. Oder? Und das habe ich eben das Gefühl, hat die Judas Priest wirklich gelebt. Mhm. Oder ist gleich was für einen Song, die gemacht hat, das hat einfach immer getönt nach Priest. Oder?
Okay, und Chris, zum Thema, was für Spuren Touren mit AC und Priest hinterlassen haben für Krokus?
Ja, man kann es nicht ganz vergleichen, weil AC/DC sind doch stilistisch. Die Simplicity, oder? Mit weniger ist mehr, mit der Musik schnaufen. Das hat Fernando mich vor allem inspiriert dort im Volkshaus und auch nachher später immer wieder. Sie waren eigentlich der Maßstab gewesen. Aber nachher haben wir natürlich mehr mit Priest gespielt als mit AC/DC. Und wir haben auch dort uns können wirklich inspirieren, obwohl sie viel komplizierter spielen als wir. Aber die Präzision und wie sie das Ganze angegangen sind. Und ich habe halt auch den Rob Helfer, den absolut erstklassigen Frontman mit viel Charisma. Und wie er das hier mit seinen Karate-Händen einsetzt und das Ganze präsentiert hat, da haben wir doch schon den anderen können abschauen können.
Und was bedeutet denn Abschauen genau für dich?
Auf unser Songwriting hat das nicht so einen Impact gehabt. Mehr aber auf wie man zusammenspielt, wie tight, dass man etwas präsentiert. Aber wir haben dann schon unseren eigenen Weg gefunden langsam und haben dann auch weder von AC/DC noch von Priest. Screaming in the Night hat mit diesen beiden Bands gar nichts zu tun. Und ich könnte jetzt noch ein paar andere Titel noch aufzählen. Aber du lässt dich immer inspirieren von einer geilen Band, wenn du so willst, oder? Vor allem auch von der Energie her.
Okay, und wie es so ist, eine Band on Peak und on Tour probiert sich ständig zu optimieren. Und das nächste Opfer von dieser Optimierung ist der Freddy geworden.
Wo die mir gesagt haben, sie wollen jetzt nicht mit mir Musik machen, habe ich gedacht, sie sind nicht ganz putzt. Yeah. Und ein Jahr später ist ja nachher der Chris rausgefallen. Und von dort an ist dann das Schiff langsam halt einfach zu Boden.
Das klingt ein bisschen verbittert, Freddy. Bist du denn auch verbittert?
Also weißt du, ich sage, dass ich heute immer, ich bin jetzt 69, oder ich sage, alles das, was passiert ist, ist genau richtig. Ich meine, dann, im 82, als ich von Krokus weg bin, das ist für mich Welt zusammengefallen.
Ja, yeah. Ja.
Yeah. Ich habe zwei Wochen später einen Job bekommen bei Gianna Nannini, der jetzt absolut nichts mit Heavy Rock zu tun hatte. Ich habe das auch vier Jahre lang gemacht. Und ich bin ausgestiegen aus der Musikszene und bin 5 Jahre später wieder reingekommen und dann die ganze Reunion mit den Kröcksen 95 und 2007 oder 2008. Und, das ist alles okay und alles gut, so wie es ist. Darum bin ich dort, wo ich bin heute.
Yeah.
Und genau das muss ich einfach sagen, das war geil gewesen. Ja, das ist wirklich das Privileg, das Leben so können wir zu leben. Und das eben, jeder Schritt, den du gemacht hast, auch wieder gut war.
Okay, das klingt ja schon einiges versöhnter. Hast denn du jemals angedacht, deine ganze Geschichte vielleicht mal zu Papier zu bringen?
Also, kennst du Bobby Leis?
Nein.
Bobby Leis hat so ein Urgestein, der war mit Stones auf Tournee gesehen. Mhm. Das ist so in der Musikszene, so im Roadie-Bereich und Tourmanager-Bereich gesehen. Und der hat hohe Picks auf den Fondrohr, hat einfach alle gelernt. Okay. Der hat zu mir gesagt, hey Freddy, du musst jetzt so ein Buch schreiben, wie es wirklich war.
Aha, okay, Gegendarstellung.
Und ich wollte jetzt das wirklich jemand hören.
Klar.
Ich behalte das für mich, dass ich hier ein Buch schreibe. Mhm. Und der Chris hat ja eigentlich in seinen Büchern alles gesagt, was willst du jetzt noch sagen? Das ist, ja, kannst vielleicht die andere Sicht nehmen, aber ja, das ist die gleiche Geschichte.
Okay, und da geht eigentlich auch das nächste Kapitel auf in der Liaison Krokus und Judas Priest, nämlich der Tom Allen, legendäre 80er-Jahre-Produzent von Priest, wie wir in der letzten Folge gehört haben, wird das nächste Krokus-Album produzieren. Das heisst, die Aufnahmen finden im Winter 82-83 statt und das Album kommt im Frühling 83 raus.
Und der Chris von Rohr mag sich noch erinnern auf das erste Zusammentreffen überhaupt mit Tom Allen?
Ja, er ist auch mal von Plattenfirma geschickt worden, ist bei uns backstage aufgetaucht. Und wir hatten schon immer ein Faible für englische Dudes, oder, die irgendwie einen coolen Humor haben, ready sind.
Markus, hast du für Erinnerungen an Tom Allen?
Tom Allen ist auch der Ultra-Gentleman, oder?
Mm-hmm. Okay.
und gleich Metal-Freak. So eine gute Balance, oder? Und das hat uns natürlich sofort gefallen, wir haben das gespürt.
Okay, English Gentleman, möglicherweise Middle Class oder sogar Upper Class?
Genau, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, er ist ziemlich auch noch so ein bisschen aus der nicht Middle Class, er ist, glaube ich, so ein bisschen aus der Upper Class, ist er, glaube ich. Aber er ist ein ganz lustiger Dude gewesen, also das ist, also was soll ich sagen, es hat schon ein ziemlich europäisches Flair geherrscht im Studio.
Okay, und beim Markt tun sie ähnlich?
Ja, du, das ist ein ganz gemögiger, typisch britischer Rock'n'Roller eigentlich. Also, obwohl, von der Äußerlichkeit natürlich überhaupt
nicht
so aus innerstem Herzen ist das natürlich ein ganzer Rock'n'Roller. Also, wenn einer hat eine Party machen oder einfach eine gute Zeit vermitteln oder einfach das Beste aus einem rausholen im Studio, ist der Tom Allen gewesen.
Also, okay. Und bevor es dann wirklich an die Aufnahme gegangen ist in Florida, haben sie ja noch eine Vorproduktion gemacht. Da erzählt der Marc etwas.
Wir waren in der Pre-Production in Arkansas, im Mountain Home, dort wo unser Manager gewohnt hat. Und es war gemütlich, gerade richtig, aber no stress. Sind wir nicht gestört gewesen. Es war sehr warm gewesen. Ja, dann sind wir eben mit Songideen gekommen und er hat nachher die Demos gelost. Ist reingeflogen für das. Und hat uns ein bisschen so Coaching gemacht. Wir haben sogar angefangen, Textideen aufzuschreiben, Stilrichtung genauer fassen und so. Es war sehr interessant mit ihm. Was dann nachher in das Studio passiert ist, in Orlando, Florida, ist einfach bis heute top of my dream gewesen. Er hat einfach ein Meisterwerk gemacht aus unseren Songs auf dem Album Headhunter.
Ja, das ist wirklich cool zuzuhören, wie der Marc die Zeit in Erinnerung hat. Er hat uns dann auch noch erzählt, dass der Start in Arkansas für den Tom Allen gar nicht so gut war.
Er ist in Mountain Home gelandet und dann ist er aber rausgeht, oder?
Oh.
Weil dort sind wir Gorita viel und dann ist auf mein Favoriten Ross gestiegen, so eine schwarze Stallion, wo nicht immer freundlich ist. Der Tom hat seinen Arm nicht gebrochen, aber seine Schulter ist ausgehängt.
Oh,
ausgehängt. Und,
das ist schmerzhaft.
Ja, Dann ist er nachher im Studio gestanden, im Pflaster, oder?
Okay, und jetzt, was hat er von Ernst gelten nach der Pre-Production? Wie war dort die Arbeitsweise von Tom Allen?
Er war ein Typ, der extrem auf die Band gehört hat. Einfach gar nicht viel reinreden, sondern die Jungs mal machen, das Umfeld schaffen, dass sie sich wohlfühlen, das, was eigentlich jeder Produzent sagt, und nachher mal zuhören und gewisse Fragen stellen. Und wir sind sehr gut vorbereitet ins Studio gekommen, haben alles schon mal aufgenommen vorab, oder? Und das hat er natürlich auch gemerkt, oder? Dass er da nicht mehr lange rumdoktern mit uns. Also der Tom Allen ist sicher von all diesen fremden, ausländischen Produzenten, die wir am Anfang mit ihm geschafft haben, bevor sie das übernommen haben, das Amt, ist er sicher der Beste gewesen. Und ich als Produzent hat definitiv einiges von ihm können lernen, das ist ganz klar.
Er hatte die Rock'n'Roll-Attitüde gehabt und hat uns gesagt, ja, okay, machen wir, ja, yeah, das probieren wir, ta, ta, ta. Mhm. Und wir haben dort mit Falle gekommen, also die Marshals, die sind ausgedreht gewesen und extrem laut sind die Amps eingestellt gewesen, wir haben die ganze Wand aufgestellt. Mhm. Und das ist ein gutes Feeling, das ist eine gute Sache gewesen mit ihm.
Eine super Sache also. Und Kokos sind ja mit einem neuen Drummer ins Studio gegangen. Und aus diesem Aspekt heraus hat sich etwas ergeben, wo im Marx Dorace vor allem sehr geblieben ist.
Wir sind als ganze Band im iStudio zusammen gewesen und haben wir alles aufgenommen. Jeder hat mitgemacht. Die ersten Tracks haben wir nur wegen der Schlagzeuger so aufgenommen und eigentlich nur auf die Schlagzeug konzentriert. Und natürlich, dann ist viel von den anderen, was die anderen Musiker gemacht haben, inklusive ich, bleiben, weil es so gut war. Das sind sozusagen First bis Fifth Takes. Ich habe eigentlich 3 bis 4 Songs Minimum von denen kennengelernt. Wir haben die genommen für auf der Album am Schluss.
Okay.
Und das ist fantastisch.
Wirklich etwas, was ich zu dem Zeitpunkt für mich Neuland gesehen habe, ist, im Screaming in the Night haben wir zum Beispiel alle meine Rhythmusgitarren über das Leslie Glow. Und das hat einfach den speziellen so ein Chorus, was immer Effekt gegeben. Mhm. Also anders, wenn einfach irgendeine Bodemine dazwischen schaltet.
Oh, das ist jetzt gerade sehr technisch, Marc. Ich tue das schnell erklären. Sie haben die Gitarre nicht durch eine Frau, durch eine Leslie durchsuttern lassen, sondern eine Leslie ist ein Rotationslautsprecher, den man vor allem gebraucht hat für Hammond-Orgeln früher noch. Okay, und der Fernando hat auch noch eine Erinnerung, wie das war, Screaming in the Night aufnehmen im Studio.
Genau, bei Screaming in the Night, all die Gitarre, hat der Ingenieur einfach das Zeug eingestellt und ich habe es mit dem Tom Allen am Pult einfach aufgenommen, nur selbst zweit, oder? Das haben wir durchgearbeitet. Und das ist auch immer, yeah, let's do it, yeah, great, und so. Und das ist mit ihm sehr easy going gewesen. Nein, ganz anders, wenn er das später zum Beispiel mit dem ist es sehr locker gesehen. Darum tönt die, das ist immer noch eins von meinen Lieblingsalben, Headhunt.
Absolut.
Ich erinnere mich, irgendwann ist auf dem Sofa gelegen, wir haben dort gepappert und so, und er hat einfach gesagt, ja, good old thing, yeah, alright. Es ist mit ihm einfach auch extrem lustig gesehen.
Okay.
Und hat dann das Label irgendwie probiert Einfluss zu nehmen und irgendeine Art Druck aufgebaut, dass Krokus in die und die Richtung zu gehen
haben? Nein, also Krokus ist immer ein Intro-Vers-Mittelteil-Chorus-Band gewesen. Der Hauptrösser im Stall sind alle so gebaut. ja, und dann gibt es ab und zu etwas anderes, oder? Wie Screaming in the Night. Oder? Mm-hmm. Und dann kommst du zum Headhunter. Mm-hmm. Und das ist dann schon ein bisschen der Einfluss, oder? Double Bass Drum, gib ihm, mm-hmm. Vollgas. Und, mm-hmm. und ich fliege da mit meine Stimme so hoch. Wie ein Albatross und mehr. Mhm. Und ich meine, dort bin ich auch in meiner Jugend sozusagen gewesen, noch Vollgas, voll Potenz und alles, oder?
Klar.
Ah, jo. Ja.
Ja, logisch, klar, das hört man auch.
und es ist für mich, ich habe keine Pirouette machen mit meiner Stimme damals. Mhm. Und dann, mhm. Das ist normal, dass ich heute anders bin. Also, das mhm. ist wie ein Rotwein.
Ja, natürlich, klar.
Am Anfang ist es spritziger und kannst es auch kalt trinken.
Klar, absolut.
Wir wissen genau, von was du redest, Marc. Und dann gibt es ja auch die Kooperation Kokos mit dem Rob Halford mit dem Song «Ready to Burn» auf Headhunter. Wer weiss da noch etwas?
Das ist so gewesen, also wir sind in Florida, in welcher Stadt ist jetzt das schon gesehen. Das ist dort, wo wir Headhunter aufgenommen haben. Ja. Dort ist der Alan gesehen mhm. und Priest haben im Nebenstudio, im B-Studio, vom Live-Album Corrections gemacht. Irgendwelche Sachen, die vielleicht schief gestört haben sie dort auskorrigiert. Und nur die Gelegenheit gerade da war, hat man natürlich den Rob gefragt, ja, warum gerade noch mitsingen, oder?
Ja, yeah, klar.
Ohne Probleme, das wird bei, das heißt er, Ready to Burn.
Ja, ja, genau, genau.
Hat er mitgesungen.
Mm.
Are you ready? Yeah. Ready to burn? aber ich hatte auch irgendeinen Termin gehabt, denn, und wir haben auch dort uns nur Hi, und ich habe 2 Sekunden zugelassen und haben müssen gehen, haben mich abgeholt.
Okay, ja, du bist gar nicht dabei gewesen. Ist denn das mit dem Rob so eine spontane Idee gewesen? So irgendwie so, hey, komm doch schnell vorbei. Oder habt ihr das vorher schon geplant? Oder ist es Tom Allen seine Idee gewesen?
Ja, der Tom hat offeriert, dass er den Rob einladen kann. Auf seinem Kosten, no problem. Dann nachher ein bisschen umhängen mit ihm.
Okay, und dass Priest im Studio nebendran gewesen, hat noch eine weitere lustige Geschichte produziert.
Auch noch ein bisschen Anekdote. Wir als Totali eben so, wow, eben Priest und so und Heavy Metal Jungs, sehen wir plötzlich irgendwann der Kenny und der Glenn in der Golfmundur haben wir sie getroffen im Studiogang und wir so, hä? Was
geht denn jetzt ab? Ja.
Die sind in den Golfkleidli und Schüli, sie sind abmarschiert mit ihren Säcken und so. Und dann haben wir realisiert, die Heavy Metal alle Vögel Golf spielen.
Die haben noch ein zweites Leben.
Ja, weißt du, wir sind noch voll, wir sind einfach fernab von irgendwie so etwas. Das ist gerade mal zuerst ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Ja, ich will Golf spielen. Weil wir sind völlig, dann sind wir also ganz im übel Partyleben drin gesehen.
Aha,
also in der Golfplatz wäre ich nie gesehen.
Ah, Hammer-Story, Fernando. Und an die, zum Verifizieren, mag sich auch der Marc Kohler noch erinnern.
Und dann eben scheint Kenny und Glenn, die dann ab und zu im Golfanzug liegen.
Genau, etwa so. Mit den Händchen und den schönen polierten Schülern. So etwas eben Unglaubliches, wenn du einfach sagst, was stimmt hier nicht?
Falscher Film, oder?
Ja, unglaublich. Wirklich unglaublich. Und der Marc Storace fasst die ganze Tom Allen Experience sehr schön wie folgt zusammen.
Ja, ich würde sagen, ist sicher eins von den besten Erfahrungen. Es gibt immer da und dort einen speziellen Tag im Studio, den du nie vergisst, oder? Und mit ihm hab ich ein paar gehabt.
Okay, und wie tut der Tom Allen selber das Album einordnen?
Ich weiß, dass es eines von den Lieblingsalben von Tom Allen ist. Ah. Er hat das in meinem Interview auch gesehen, dass er den Sound wirklich liebt.
Wow, cool. Und wir lieben den Sound ja auch auf dem Headhunter-Album zusammen Kokos mit Tom Allen. Und dann in der Mitte der 80er Jahre hat sich die Musikszene, die Rockszene, die Heavy-Szene ein bisschen verändert. Der Sunset Boulevard in L.A. hat mit Bands wie Motley Crue, Rat, Dokken und wie sie alle geheissen haben, den Ton mehr und mehr angegeben. Und andere Bands wie auch Judas Priest oder Kokos sind auf das Zügel aufgesprungen. Der Marc Kohler hat seine eigenen Erinnerungen an die Glam-Hair-Metal-Zeit.
es hat ja dort schon auch einfach halt den Sprung gegeben, wie sich die Musik so ein bisschen entwickelt hat. Also, ab der Mitte 80er Jahre ist natürlich so, ist man dort schon schwer in die Hair-Metal-Geschichte hineingegangen, oder? Absolut. Und halt auch einfach dementsprechend von der Klamotte bis, weiss auch nicht was, einfach entsprechend so farbig, bunt daherkommen ist. Also, Turbo Lover und so Zeugs, wo der ist, ja. Also,
ist nicht ganz deins.
Nein, mir hat die klassische Preis natürlich immer besser gefallen. Lustigerweise, vorhin bin ich eingefahren, ist in der Radio Jump gekommen und habe ich zu meiner Frau gesagt, es hat schon lustige Zeiten gegeben in den 80er Jahren. Es ist einfach heute, wenn ich das so rückblickend höre, hat das absolute Berechtigung bis zum gewissen Punkt. Auf der anderen Seite ist das weit entfernt von denen, Van Halen, wo ich natürlich einfach 1979 von den Socken gehauen worden bin.
Klar.
Okay, und 4 Jahre später ist man dann nochmal mit Priest auf Tour gegangen. Hat man sich in diesen 4 Jahren dazwischen mal gesehen?
Wir waren am Aufnehmen im Hollywood mit dem Tom Werman. Er war Ex-Produzent von Motley Crue und Cheap Trick. Und dann habe ich eben Tennis gespielt mit dem KK Downing. Yeah, oder? Yeah. Ist auch ein toller Typ. Und die haben auch Wohnungen gemietet im gleichen Areal. Ja, ist cool gewesen.
Und es war auch eine Zeit, in der Krokus ein bisschen seicht unterwegs waren. Wie war denn das gewesen, schlussendlich mit Priest, mit diesen Metal-Göttern auf Tour zu gehen, so ein bisschen mit der Föhnwelle?
Nein, es war eigentlich so gewesen, als wir voran Change of Address aufgenommen haben und das ist ein bisschen in die falsche Richtung gegangen, sei es mit dem Produzenten, sei es als Schallplattenfirma. Und ich weiss noch, wo es nachher geheiss hat, wir gehen mit Priest an Tour, und ich gesagt, hey, Jungs, wir müssen zurück zu absolut voll auf die Glocke. Wir haben das Programm wieder voll die alten Sachen wieder gespielt und volle Kanne, oder? Im Prinzip haben wir eine Kehrtwendung machen können. Das ist mir gerade noch recht gekommen, oder? Wegen dieser Tour mit Priest habe ich sagen, hey, zurück zu volle Kanne Metal, oder?
Yeah.
Hard Rock, Metal, Slam-Stil.
Zum Glück, Fernando, sind wir dort zurück zu volle Kanne Metal. Alles richtig gemacht. Gut, 82, 86 mit Judas Priest auf Tour. Den Unterschied werden wir ein bisschen herausfinden.
Also das war dann absolut nochmal ein Notch oben dran gewesen. 86 ja, also, gegenüber
82. Ja, also 82, das ist noch, eben, ja, das sind grosse Hallenstadion. Das sind dann natürlich okay. Die mittleren Hallen ja, yeah. Und dann
gibt es
natürlich
nur einfach
einen oben drauf.
Dann sind es so 20.000
Hallen. Genau, 15 yeah. bis 20.
Ja, ja, ja.
Okay, und sind Priest 4 Jahre später noch genauso beeindruckend gewesen wie im 82?
Was ich dazu kann sagen, ist, ich hatte auf der Fuel for Life Tour, habe ich die jeden oben nachher, nach unserem Auftritt bin ich auf die Seite rauf in der Halle und hatte die dort von der Seite her schauen oder zuerst hinter der Bühne, wie das Zeug anfängt und so. Und das ist für mich immer unglaublich zu sehen, wie sie zuerst anfühlen, oder? Out in the Colds. Und nachher ist der Rob, hat dann noch sein Teedassli abgegeben, ist irgendwie die Stegen aufgestiegen. Und nachher, wenn der auf die Bühne kommt und der dort oben erschienen ist, dann sind wirklich die zweiten 50% von der Preis durchgesehen. Also, dass sie die Leute durchgeht. Dann ist nachher wirklich die Show losgegangen. Also, der hat so eine Ausstrahlung gehabt, das ist phänomenal gewesen. Ich hab das von hinten geschaut, also Backstage, in das nächste Nähe und bei den extra bei anderen Shows vorher schauen, wie die Wirkung ist, oder?
Yeah.
Und das ist der absolute Knall. Also dort habe ich realisiert, was er, wie wichtig es er ist. Ja, also das ist für mich grosse, was soll ich sagen, hohe Schule gewesen, einfach auch zu schauen, was, wie jemand kann wirken, oder? Wenn er einfach schon nur dort oben auf der Rampe steht und die Band spielt unten, ist schon mal gut, das Zeug rollt und macht, aber wenn er kommt, ist, oder? Ist einfach, das ist der absolute Band gewesen.
Yeah, yeah.
Ist Schule, gute Rock'n'Roll-Schule ist das.
Hat man dann von außen innerhalb von Priest irgendeine Hierarchie können erkennen?
Was sich dann 86 wirklich irgendwie klarer herausgestellt hat und so, als eindeutig, dass der Glenn Tipton ist einfach der Chef gewesen, oder? Ich habe mal gefragt, anfangs Tour, 86, ob wir deine und diese Rampen gebrauchen können, ob wir dort alle draufkriegen und so. Und dann hat er effektiv gesagt, er möchte erst den Glenn Frey. Und ich habe einen Soundcheck verfolgt in der Halle. Und dort ist mir effektiv wirklich aufgefallen. Also auf der Bühne, wenn dann aus dem Soundcheck und so ein bisschen proben, eigentlich nur der Glenn Tipton durchgegeben hat, was läuft. Also die anderen, die sind einfach dort, ja, gestanden haben, gewartet, bis er irgend das und das durchgegeben hat. Zu meinem Erstaunen, weil ich gemeint habe, der Robin Hesbert hätte irgendwie viel mehr zu sagen oder so, ist das auch so gewesen, also es ist eindeutig der Glenn Tipton gewesen.
Okay, und für dich als Gitarrist, wer ist es? KK? Glenn?
Was soll ich sagen? Der KK hat ja zwar immer weniger Solo gespielt und so, aber er ist für mich noch mehr Rock'n'Roll gesehen auf der Bühne. Er hat irgendetwas ausgestrahlt, einfach, wo wirklich speziell ist. Und der Glenn ist nicht durchdacht, einfach auch, wenn er seine Soli aufgebaut hat. Nein, wir haben sie sich sehr gut ergänzt, hat es mir gedacht, auf der Bühne. Kenny ist irgendwie mehr, wenn er da zum Spielen kommt, ist er einfach noch ein bisschen mehr Rock'n'Roller gesehen. Vom Herz her, doch jetzt mehr.
Yeah.
Oder? Nicht so vom Kopf her, oder? Und der Glenn ist doch der Master auf durchstrukturiert und durchdacht und vielleicht ein bisschen mehr unter Kontrolle oder so. Und der Kenny ist mehr, sagen wir mal, der spontaner Typ. Und ist auch ein sehr herzlicher Typ gewesen, offstage.
Okay.
Ja, grundsätzlich ist mir das eigentlich sehr als Einheit vorgekommen. Gut, der Dave Holland ist, glaube ich, einfach so ein fragwürdiges Ding gewesen, ja, bei dieser Band irgendwie. Also, dort haben wir so ein bisschen gespürt, dass dort nicht alles auf Teufel komm raus zusammen stimmt. Dort hat es auch Talks gegeben, gerade auf dieser Tour, einfach, dass man mit ihm nicht so happy gewesen ist und so. Mir ist natürlich dort plötzlich in den Zugszwang gekommen. Das ist eigentlich die höhere Trennmaschine, die da plötzlich daher kam. Mhm. Also die einfach gerade in der Trennsektion natürlich einfach einen gewissen Druck ausgeübt haben. Mhm. Und man einfach gesagt hat, aha, okay, Timekeeping. Oder ist auch beim Freddy irgendein Thema gewesen, mal an einem Punkt und so weiter und so fort. Sozusagen Trümmer, der plötzlich einfach die Preise und Tore geschlagen
hat. Ja, klar.
Eine Maschine, die eben da auch nicht mehr wirklich nach Maschine tönt hat zum Teil.
Tja, und dann nachher erzählt uns davon aber etwas, wo uns selbsternannte Priest-Experten sogar aus den Socken gehauen hat.
Sie haben einfach dort nicht sichtbare Trümmer, haben sie noch gehabt, oder? Dave Holland ist auf dem Ding oben gesehen, auf dem Podest, und unten dran eigentlich ist noch ein zweiter Trümmer gesehen.
Ach, sicher?
Ja. Und der hat einfach dann sie sehr so ein auf den elektronischen Drumfills und mit denen, und das hat er da gespielt, oder? Den hat man nicht gesehen, aber der ist eigentlich im Prinzip auch auf der Bühne gesehen.
Okay, und ich bin das natürlich logischerweise sofort googeln und tatsächlich, das ist verifiziert. Wir können jetzt alle nachschauen.
Okay, das ist also wirklich eine richtige Bombe, die er da Platz gelassen hat. Auch für dich als Drummer-Fan offensichtlich. Du hast dann auch noch gefragt, ob sie dann im Dauerparty-Modus gewesen sind, 86 immer noch. Marc, Storace.
Party ist für mich erst, wenn die Arbeit gemacht ist.
Ja.
Meistens, ja, oder? Vorher musst du konzentrieren und fokussieren und getting the job done. Weißt, das ist auch fun, oder?
Okay, und jetzt für dich in dieser Zeit so einen Lieblingssong gegeben, live von Priest?
You got another thing coming. Ja, so geil. So
unglaublich geil.
Ja, wie geil ist denn das, Fran? Jetzt hast du mit Marc Storace noch ein Duett gesungen. Also, da haben wir unglaubliche Storys gehört. Haufen Statements von allen Krokussern. Hey, wie ist jetzt das für dich? Fun.
Hey, es war natürlich alles super aufregend gewesen, mit ihnen wirklich über das zu reden. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass so vielleicht nach einem anfänglichen Misstrauen oder ein bisschen Vorsicht bei ihnen irgendwie das Eis relativ schnell gebrochen ist. Weil sie ja auch haben können Auskunft geben über etwas, was sie im Zusammenhang mit Krokus gar nicht wahrscheinlich so oft gefragt worden sind. Und wie alle Musiker sind ja auch sie, nebst dem, dass sie spielen, auch einfach Fans. Und das ist halt dann in dem Moment extrem gut rausgekommen. Das ist eigentlich so die Essenz von dem, wieso wir überhaupt diesen Podcast machen. oder dass wir an diese Leute ankommen und sie eins zu eins aus dieser Zeit erzählen können. Und das ist natürlich schon ein mega Herzklopfmoment gewesen.
Genau, für mich ist eben auch so Quintessenz, das sind einfach wirklich auch Fans. Ich meine, wenn du Fernando zuhörst, wie der erzählt, da läuft es mir kalt drücken drauf. Es ist so wirklich voll Freude. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Hat es denn Sachen gegeben, nebst dem zweiten Drama, wo jetzt für dich so ein bisschen wow, Storys gewesen sind von ihnen?
Ja, also die Geschichte von Freddy im Kino mit dem Rob, das hat mich schon erstaunt, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist dermaßen offenes Geheimnis gewesen. Also seit ich mich erinnern kann, ich habe wahrscheinlich 1983 Priest zum ersten Mal gehört und mit Priest ist die Info, dass der Rob homosexuell ist, eigentlich immer praktisch einhergegangen. Was einfach auch wirklich sau cool ist, ist durch das, dass wir irgendwie mit ihnen individuelle Interviews geführt haben und nicht sie in einer Gruppe gefragt haben, ist, dass jeder wirklich hat total ehrlich können Auskunft geben und dass von dem auch so ein bisschen Divergenz gibt zwischen dem, was der Freddy für einen Eindruck und Erinnerungen hat an die Zeit und der Chris, dass es doch da recht verschiedene Perspektiven gibt. Was man auch muss sagen, ist, dass ja eigentlich die Band wahrscheinlich selten so genau ausgefragt worden ist über die Zeit als Support und dass das einfach mega schade wäre, wenn man nicht das dokumentieren würde.
Und genau das haben wir uns ja zur Aufgabe gemacht und da müssen wir jetzt alle durch die nächsten paar Jahre, da werden noch ein paar so Folgen kommen. Ich würde sagen, die 80er Jahre tun wir jetzt abschließen. Die 80er Jahre Krokus mit Judas Priest und wir haben trotzdem alle noch auch gefragt, ob sie den Priest noch weiter verfolgt haben, überhaupt, mit dem, was dann noch gekommen ist.
Ja, ich habe den irgendwann schon abhängt. Ja, ja. Also ich glaube, das letzte Album, das ich glaube noch gekauft habe, war auch ein Painkiller. Mhm. Und dann habe ich gefunden, das fängt jetzt ja richtig an, was ich finde, ist jetzt nicht mehr so ganz mies. Also ja. Für mich ist das so in eine Richtung gegangen, wo ich gefunden habe, die weiss jetzt da einfach halt in dieser ganzen Metal, Death Metal, weiss auch nicht was, Geschichte schon fast irgendwie ansiedeln. Und ist einfach für mich nicht mehr so glaubwürdig gewesen, obwohl sie abdrücken. Also wir haben irgendwie 2017, wir haben in Madrid und in Barcelona zusammengespielt, so ein Festival. Und dann müssen wir sagen, oh, das geht natürlich voll ab, das ist schon klar. Aber ich bin natürlich mehr so ein bisschen der Verfechter gewesen von der alten Priest, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen.
Painkiller, oder? Mhm. Mit dem Monster-Song, das ist schon auch geiles Zeug, oder? Also, wie das abgeht, das ist der Glenn. Überhaupt, der ganze Song ist grandios. Ja, der Song selber. Yeah, yeah. Der Song, ich kann nachher nicht mehr so viel Material, weißt du, oder, aber einfach die Sachen, und ich so können wir spielen, noch einmal in Spanien mit dem Spiel. Vor ein paar Jahren in Madrid gesehen. Und, schon mit dem Faulkner an der Gitarre.
Ja. Yeah.
Und das haben wir auch sehr genossen. Das ist, da hat es schon etwas gebraucht, oder?
Ja, der Vogel hat sicher etwas gebraucht. Das findet auch der Marc.
Er spielt auch super. Er hat mir gesagt, er kann alles spielen. Wir haben ein bisschen geschwätzt und auch über Krokus-Songs. Dann habe ich gesagt, so you can play Screaming in the Night. Er hat gesagt, I can play any song. Any song you like. Er bringt schon Firepower.
Okay, und Marc, irgendein Song neueren Datums, den du cool findest von Priest?
Angel zum Beispiel, oder? Ist auch geil, oder?
Ja, super Ballade.
Ich fand es auch schön.
Und hast du gefunden, dass es der Rob dann gesanglich auch noch drauf hat, so von Frontmann zu Frontmann? Was ist deine Meinung?
Ja. Heute kann er auch immer noch. Ja. Ich weiß nicht, wie er das war. Aber das ist eben so. Er ist so eine Maschine.
Yeah.
Okay, und Fernando, was bleibt denn für dich nach all diesen Jahren rückblickend doch so die beste Phase von Priest?
Wenn ich jetzt so ein Video schaue und so, finde ich die Priest wo das Festival, oder irgendein Festival, das sie gespielt haben, auch im 83. Ich finde das einfach alles.
Ja, logisch.
Das sind für mich die priestigsten Priester.
Für mich auch. Für mich auch.
Und ich genieße das einfach, wie sie dort einfach auch noch mit dem Dave Horn und Römer, wie das gespielt ist. Das ist so das Echteste. Irgendwie. Sie sind logischerweise vielleicht technisch immer wieder besser geworden und so, aber ich schaue das am liebsten.
Also einer der geilsten Ausdrücke, den ich seit langem gehört habe, die priestigste Priest, das kann man fast nicht toppen. Hey, Jungs, ist denn das überhaupt selbstverständlich, dass Krokus noch zusammen sind und jetzt ein Konzert werden spielen, 2023 im Hallenstadion?
Das ist ein Wunder.
Ja.
Weil die aber irgendwie, oder nach so langer Zeit, dann du weißt, du gehörst auch zum Volk. Die haben dich unterstützt und auch finanziell hast du aus dem können leben, aus der Karriere machen. Und du bist heute, wer du bist, dank der Fans, die deine Kunst respektiert haben und gekauft. Heute leben wir ganz schwierige Zeiten, wenn du vergleichst, oder? Mit den 80er Jahren. Und wir sind noch da. Und wenn es möglich ist, dann kommen wir zusammen und machen wir etwas. Und ich freue mich auf das Hallenstadion.
Klar.
Wie ein kleines Kind.
Yeah. Und
was nachher kommt, weiss nur der liebe Gott, oder?
Ja. Ja, klar.
Und 2019 haben wir eigentlich aufgehört, oder? Und darum habe ich mein Solo-Storace-Album gemacht und jetzt bin ich an der zweiten und ich finde es fun und jetzt wird es noch besser.
Okay, und bei einem Swiss-Metal-Podcast und nach all diesen Gesprächen ist für uns natürlich klar geworden, dass wir eines Tages werden mit Krokus zusammenhocken live und mit ihnen ihre Geschichte besprechen. Und es sieht gar nicht so schlecht aus, wie wenn sie vielleicht dabei gegangen wären. Wenn wir die grosse Krokus-Episode machen mit dem Podcast, dann müssen wir uns alle zusammensetzen.
Ah ja, dann nehmen wir fast.
Genau. Treffen wir uns in einem grossen Raum, wenn man euch in einen Raum kann bringen kann.
Das ist nur hoffen, dass jeder zu Wort kommt.
Ja, genau. Und das Schlusswort geben wir dem Chris zu Judas Priest.
Es ist schön, dass die Band, ähnlich wie mir, auch noch geht und dass man sie kann schauen und empfehlen auch noch Leute, geht die Band noch schauen, weil das ist eine aussterbende Spezies, so wie das bei den Black Sabbath auch war und anderen, die schon vorhin den Löffel abgegeben haben. Aber es lohnt sich, die Band zu schauen. Es ist einfach wirklich eine einmalige Geschichte. Hey, Zob, ciao zusammen, bye bye.
Ja, genau aus dieser Devise heraus haben wir beschlossen, gehen wir am 6.5. Krokus schauen, weil es vermutlich tatsächlich das allerletzte Mal sein wird.
Ja, und ich freue mich auch sehr darauf, Krokus nochmal zu schauen. Es wird sehr wahrscheinlich wirklich das letzte Mal gesehen sein. Und das war sie, unsere grosse Judas Priest Krokus-Folge. Fran, wie geht es denn weiter bei Nerdcast? Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was ist in der nächsten Folge?
Tja, und wir schließen dann das grosse Kapitel Judas Priest tatsächlich ab mit unserer vierten und abrundenden Folge, wo wir resümieren, zu viert wieder sind, ein paar Aspekte noch weiter beleuchten, weil wir haben jetzt alle Alben durchgenommen und eben die Spezial-Krokus-Folge. Also, es geht nochmal eine Killer-Folge, schnallt euch an, bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.